mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jetzt haben wir das größte Zeichen und Wunder aller Zeiten, Immanuel. Jesaja 7, wir lesen erst einmal den Text, ich habe ihn ausgeteilt. Jesaja 7, Vers 10 bis 16. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Höhe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will es nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er: Wohlan, so höret ihr vom Haus Davids, ist es euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Darum so wird euch der Herr selber ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger, wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, dass er wisse, Böses zu verwerfen und Gutes zu wählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land, davor ihr grauet, verlassen sein und von seinen zweien Königen. Mir geht es jetzt, die Zusammenhänge mit dem Ahas müssten wir, glaube ich, am Ende noch ein klein wenig uns näher bringen. Ist ganz wichtig, dass wir auch da die geschichtliche Einordnung finden. Aber jetzt erst einmal diese Ankündigung. Mit der Ankündigung war ja das göttliche Erscheinen gerühmt, vor allen Dingen von Johannes. Das Wort ward Fleisch, das ewige Wort. Wir haben am Anfang ja dieses Wort, Gott sprach und es wurde. Und wir haben hier wieder das Wort, ward Fleisch, das von Anfang beim Vater war und ohne das nichts gemacht ist, was gemacht ist. Das heißt, Christus nach seiner göttlichen Natur kam aus der Herrlichkeit des Vaters, hüllte sich in Fleisch und Blut und nahm in Maria menschliche Natur an. Der Anfang der Menschwerdung Gottes wird jetzt dem Josef. Gott fügt hinzu, heißt Josef auf Deutsch. Also, hier fügt er den Immanuel dazu. Das ist doch ganz köstlich. Ja, durch den Engel wird das vorgestellt. Ja, das Abkommen, das Ankommen der Gottheit in der Menschheit ist ja schon lange im alten Bunde verheißen. Und indem der Sohn jetzt der Jungfrau Maria mit dem Namen Immanuel angekündigt wird, Gott mit uns, Gott in der Menschheit, der menschgewordene Gott, erfüllt sich all das, was alttestamentlich in vielfacher Weise auf Christus sich bezogen hat. Und dieser menschgewordene Gott wird jetzt dem Ahas, dem König, angekündigt und ihm und dem ganzen Volk letztendlich als ein Zeichen verheißen und gegeben. Das ist zu einer wunderbaren Vergewisserung von der Errettung der damaligen Not vorgesehen gewesen. Vielleicht ganz kurz Exkurs: Rezin und Pekach, das waren Damaskus und der Nordreichkönig, und der Assyrer Pileser der Dritte war im Anmarsch, und jetzt haben Rezin und Pekach versucht, in einer Allianz mit dem Ahas sich gegen diesen Tiglath-Pileser den Dritten zu stellen und wollten mit der Allianz, wie soll ich sagen, ein kräftiges Bollwerk gegen den Assyrer schaffen, und dazu brauchten sie den Ahas noch. Und jetzt ist es so, dass dieser Ahas gesagt hat: Oh, ich weiß nicht genau, was soll ich machen? Ja, und er wusste nicht, schließt er sich dem Assyrer an oder schließt er sich den Zweien aus dem Norden an? Es ist so ähnlich wie Pest und Cholera. Ja, das eine wie das andere hat nicht viel getaugt. Und jetzt kommt dieser Ahas, und was macht man in so einer Not? Er rennt zur Wasserleitung und guckt, ob die Versorgung bei einer Belagerung noch gewährleistet ist. Wasser braucht man. Essen kann man eine Weile verzichten, aber Wasser braucht's. Und jetzt geht dieser Ahas an die Wasserleitung Und da steht da in Jesaja 7, das Herz bebte ihm und dem Volk wie die Bäume im Winde. Also da kann man denken, was der für eine Angst gehabt hat. Und jetzt kommt Jesaja und bringt ihm dieses Wort. Der Sohn Scherjaschub ist dabei. Was heißt denn das? Scherjaschub. Ein Rest kehrt um. Das muss man sich mal vorstellen. Der Jesaja muss seinen Sohn ein Rest kehrt um nennen. Scherjaschub. Und der hat seinen Buben an der Hand und kommt zu dem Ahas. Und das sollte ein Stück weit verdeutlichen, dass ein Rest am Ende doch noch umkehren wird. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Und jetzt kommt dieses Wort. Fordere von mir ein Zeichen. Und der Ahas tut so, ja, fromm ist auch eine gottlose Kiste, wo er dann sagt, nein, nein, ich möchte doch den Gott nicht erzürnen oder versuchen. Und er bekommt eben jetzt trotzdem, obwohl er kein Zeichen, was er angeboten bekommen hat, fordert, sagt Gott, jetzt kriegst du aber trotzdem ein Zeichen. Das Zeichen des Immanuel. Und jetzt wissen Sie alle, der Josef hat es gekannt. Jetzt kommt der Engel und sagt, dass jetzt heißt dieser Sohn Immanuel, Gott mit uns. Und da schließt sich der ganze Kreis wieder, ja, der aus dem Alten Testament jetzt schon angekündigt war. In zwei Punkten möchte ich das Ganze uns nahebringen. Der Jungfrauensohn Immanuel und in einem zweiten Punkt Heil und Gericht im Jungfrauensohn Immanuel. Wunderbar ist der Inhalt der Verheißung des alten Bundes von Jesus. Und wunderbar eben auch das, was der Engel dem Josef verkündigt. Er sagt, sie wird einen Sohn gebären, du sollst den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wird. Und jetzt greift dieser Engel, ich hatte heute schon gesagt, dass ich denke, dass das Gabriel ist, zurück auf diesen Jesaja-Spruch aus Jesaja 7 und sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Übersetzt Gott mit uns. Morgen werden wir uns darüber unterhalten, was es heißt, Gott mit uns. Heute wollen wir die alttestamentliche Vorbereitung auf Christus hin uns ein wenig anschauen. In den Worten hat der Engel den Hauptinhalt aller alttestamentlichen Verheißung wie mit einem Brennglas gebündelt. Ja? Die Gottheit und die Erlösung ist hiermit in Christus und zugleich die neue Weltregierung. Und das sind die beiden wichtigen prophetischen Punkte, die hiermit in diesem einen Wort Immanuel zusammengefasst sind. In Jesus ist Gott mit uns. Und das ist etwas, was der Glaube erkennt. Die Welt lacht und sagt, oh, was will denn der Jesus hier? Der ist am Kreuz verendet, ja. Nein, im Glauben ist dieses große Wunder und dieses Zeichen für uns nur erfahrbar und ergreifbar, sonst nicht. Jetzt wollen wir hineinschauen in die einzelnen Verheißungen des Alten Bundes. Das ist ganz wichtig, sind das einige wenige nur, dass man sagen könnte, hast du ja fast drüber weggelesen, oder strotzt das Alte Testament so von Verheißungen auf das Neue, dass wir sagen müssen, Mann, das sind ja lauter Kronleuchter, die da hätten eigentlich auch den Schriftgelehrten und so weiter alles aufgehen müssen. Die älteste Verheißung, wo haben wir die? Älteste Verheißung, gleich am Anfang, ganz genau, da wo sie Adam und Eva schon mal abgebogen sind, ja, dieses Desaster im Paradies, 1. Mose 3, 15, schon im Paradies, nach dem Sündenfall, wird die erste Verheißung gegeben auf den Messias. Dieser einzige Trost, ja, war die Hoffnung nach dem Sündenfall. Ich hätte es anders gemacht. Wenn mir Gott die Verantwortung übertragen hätte, hätte ich gesagt, also, weißt du was, Adam und Eva, so wie die Mucke an der Wand, weg und nochmal weg, so, und wir machen was Neues, was richtig Gutes. Nein, Gott, Gott fängt an einen Reparaturbetrieb. 2000 Seiten Reparaturanleitung, da haben meine Schüler immer gesagt, du, in der Bibel habe ich 2000 Seiten Reparaturanleitung, wie kommt dieser kaputte Mensch wieder mit Gott klar? Welche Möglichkeit hat Gott eröffnet, nicht mir? Wir sind die Wurstler, ja, wir wursteln immer. Aber Gott macht die Dinge ganz klar und knallhart. Und jetzt heißt es da, der wird den Kopf zertreten und die wird ihm in die Ferse beißen. Dieser andere Adam, der wird den Teufel letztendlich unter die Füße kriegen. Und das hat Jesus wo gemacht? Dankeschön. Am Kreuz. Und diese Verheißung, diese 1. Mose 3, Vers 15, ist 4000 Jahre alt und ist letztendlich vor der gesamten Erfüllung dessen, was Christus letztendlich auch gemacht hat, schon lange gegeben worden. Also von Anfang an hat Gott diesen Reparaturbetrieb meines Erachtens eingeplant. Ja, falls die Adam und Eva ein Desaster gibt im Paradies, dann müssen wir jetzt Plan B rausholen, aber es war der Plan A, um letztendlich das Böse, wir wissen nicht, wo es herkommt, aber Gott muss es irgendwo einkalkuliert haben. Ja, und da kann man natürlich jetzt wieder rückschließen, hat Gott nicht auch das Böse gegeben, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, ja, über diese Gedanken. Ja, irgendwo, wenn er alles geschaffen hat, dann okay, aber wir wollen es jetzt in diesem Falle auf einen anderen, auf eine andere Spur. Eva, und jetzt kommt es gleich, 1. Mose 4,1. Was sagt sie bei der Geburt ihres Kains? Ich habe den Mann, den Herrn, geboren. Da hat sie gedacht, jawohl, das ist schon der verheißene Messias. Oh, er war leider nicht Gott und Mensch zugleich. Er war einfach ein, ja, jemand wie du und ich. Und Kain gehörte natürlich auch zum Schlangensamen. Und dann dachte der Lamech, 1. Mose 5, 29, jetzt geht's los, mit meinem Sohn wird das verheißene Rettertum jetzt kommen. Er nannte ihn Noah. Noah heißt Ruhe oder Tröster. Und dieser Noah war zwar ein Erneuerer des Menschengeschlechtes, aber der Messias, der letztendlich der Schlangenvertreter gewesen ist, war er doch lange nicht. Es ist zwar Neues nach der Sintflut entstanden, aber es war immer noch das neue Alte. Und damit nicht die neue Kreatur, die hier hätte eigentlich sein müssen. Und dann erweckt sich der Herr aus diesem ganzen Völkergewusel einen, wen denn? Abraham greift in dieses Völkergemisch hinein, greift sich den Abraham heraus und jetzt gibt es neues Licht, wieder durch neue Verheißungen. 1. Mose 12, 3 und 18, 18. Durch dich werden alle Völker gesegnet und, wir kennen den Segen. Und in Johannes 8 heißt es, Abraham sah meinen Tag. Meine Erscheinung heißt eigentlich und freute sich. Er hat es von Ferne gesehen und es war aber nur etwas, was ihm für die Zukunft gezeigt wurde. Und von da an wurden die Verheißungen auf den Retter, der alle Geschlechter der Erde segnen sollte, durch einzelne Züge immer heller geworden. Ein Jakob in seinem Segen, 1. Mose 49, 10, auf den Stamm Juda deutet hin, es wird der Held kommen, der Shiloh, der Friedensbringer, dem alle Völker anhangen und durch das letztendlich das Königreich Juda ewig bestehen wird. Und dann kommt der Mose, 5. Mose 18, der verheißene Retter, als der große Prophet angekündigt, der des Herrn Wort redet und alle müssen ihm gehorchen. Und wir haben ja in 1. Mose 23, Vers 10, nicht diesen besonderen Engel, wo Mose dann sagt, also wenn du nicht vorangehst, dann gehe ich nicht. Und dann sagt hier, ich schicke den, ja, den Engel, diesen Besonderen, dass dein Angesicht mit ihm ist. Gottes Wesen war mit ihm, Gottes Name war in ihm. Hier haben wir Christus im Alten Testament schon leibhaftig anwesend. Und die Israeliten sollten durch ihn begleitet werden, während Gott selbst nicht mit ihnen gehen würde. Und das ist der Engel des Bundes, letztendlich Christus selber. Und das Wesen hat im feurigen Busch, ja, auch hier ist der Engel, wieder Christus im Alten Testament. Wir hatten jetzt letzten Samstag gehabt, wo wohnt Gott? Er wohnt an den Josef, die Verheißung, ja, der im Busche wohnt, dessen Gnade komme auf das Haupt Josefs. Also sehen wir hier Christus im Alten Testament. Und dieser Engel hat besonders auch zu Hagar gesprochen. Jakob hat ihn, wurde ihm offenbart. Josua hat ihn als Fürst über das Heer des Herrn gegrüßt. Er wusste ja auch nicht, da steht auf einmal einer vor ihm, nicht mit einem blanken Schwert. Wer bist denn du? Gehörst du zu den anderen oder zu uns? Sieh erst mal deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Einer wusste genau, wer dieser ist, der ihm dort begegnet. Und ebenso hat Gideon ihn gesehen, ja, diesen Namen, den er dort bekommen hat, Jehova Shalom, und das ist der Jehova des Friedens. Solche Offenbarungen erweckten natürlich den Gedanken der Mittelsperson zwischen Gott und Mensch. Und diese Mittelsperson nannte Hannah, ja, ich gehe einfach jetzt so ein Stückchen durch das Alte Testament. Hannah, die Mutter, 1. Samuel 1, die Mutter von Samuel, als nannte ihn den Gesalbten, durch den der Herr der Weltenden richten wird. David verstand die Verheißung, die er über ihn erhalten hatte. Das ist eine Weise eines Menschen, der Gott, der Herr, ist. 2. Samuel 7. Und dort haben wir auch die Verheißung auf das ewige Königtum, auf den ewigen König, 2. Samuel 7. Und so kam es zu der Offenbarung Gott und Engel in einer Person hinzu. Gott und Mensch in einer Person. Und zwar wurde von David aus dem Geschlecht kommend verheißen. Und diesen Gottmensch kündigt David als den Gesalbten, als den Sohn an. Wir haben hier nicht im Psalm 2, nannte er ihn wieder seinen Herrn, der zu Rechten Gottes sitzt und alle, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden sollte, im Psalm 110. Aber er sprach auch von dem Leiden, das er zunächst erdulden muss. Ein zweites, dabei ist wunderbar, wie sogar die einzelnen Umstände, nicht nur, dass einer kommt, sondern sogar die Umstände, ja, vom Leiden Christi werden vorhergesagt. Seine Gottverlassenheit, das Teilen seiner Kleider, das Loswerfen, die Spottreden, wir denken an Psalm 22, alles schon lange vorhergesagt. Und nicht Psalm 69, dass man ihm Galle und Essig geben wird. Und aus der Frucht seines Leidens letztendlich sich bekehren sollen alle zum Herrn, alle Geschlechter der Heiden. Und dann haben wir ebenso wunderbar die Ausdrücke, mit denen Salomo in Sprüche 8 von dieser ewigen Weisheit spricht, die am Anfang vor Grundlegung der Erde dort in der Offenbarung Lust hatte, auf dem Erdboden mit den Menschen zu spielen. Also wir sehen, überall haben wir in allen Schattierungen schon den Hinweis auf diesen Immanuel. Und dieses heilige Wesen stellt uns jetzt Jesaja als der große Evangelist des Alten Testamentes in seinem Evangelium des Jesaja. Ja, da, wo steht das Evangelium des Jesaja? In Jesaja 9. Jesaja 9, dort sind uns die Namen des Sohnes Gottes gegeben. Wunderbar, Rat, Gottheil, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, das ist ein ewiger Friede, der herrschen wird, eine ewige, unabsehbare Segensflut, die die ganze Erde bedecken wird. Und alle Gebrechen werden geheilt. Und dieser eine Friedefürst wird wirklich Frieden bringen. Und es wird eine ewige Erlösung für alles geben, die sich ihm angeschlossen haben. Besonders auffallend jetzt Jesaja noch einmal. Jesaja 53. Hier spricht Jesaja über das Leiden und den Tod Jesu, der dort angekündigt ist. Wir kennen alle diese Worte. Er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Alle Sünden sind auf ihn geworfen. Und so hat Jesaja die Grundgedanken der Gottheit Jesu in der Versöhnung letztendlich dort entfaltet. Und das war 750 Jahre, bevor diese Ankunft durch den Gabriel, durch den Engel hier, dem Josef gegeben wurde. Dann haben wir Jeremia. Er kündigt den großen Nachkommen Davids als den König an, der regiert und Recht und Gerechtigkeit aufrichten wird. Jeremia 23, Jehova, unsere Gerechtigkeit. Und indem Gott sein Gesetz, dieser neue Bund, der gestiftet wird, ist jetzt nicht unter anderem ein neuer, aber dieser neue Bund ist das Gesetz in dem Herzen geschrieben. Das ist das, woran es ja mangelt und wo wir letztendlich, gescheitert sind. Und dann haben wir bei Hesekiel 34, was gibt er uns? Wenn Jeremia sagt, das Gesetz ist im Herzen. Jetzt kommt Hesekiel und sagt, ich gebe ihnen ein neues Herz, dass ich mein Gesetz in ihr Herz hineinschreibe. Und hier haben wir letztendlich die Wiedergeburt, die letztendlich Gott selber schafft. In Daniel, der sieht den Menschensohn, den Messias und Christus, den er dort erkennt, ja, als Menschensohn, der sich ihm offenbart. Wir haben bei den Propheten, und damit komme ich dann auch zu dem Ende des Neuen Alten Testamentes, bei den Propheten haben wir Hosea, dass er sich mit uns verlobe und vertraue, dass er dem Tod ein Gift und der Hölle eine Pestilenz werde. Joel sagt, dass er seinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Amos sagt, ich werde die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Micha verkündigt, da kommt ein Durchbrecher, der sein Volk erlösen wird. Und was sagt Micha noch? Die Verheißung kennen wir alle. Micha 5, Vers 1. Bethlehem wird, Ephraim wird letztendlich der Geburtsort. Wie wunderbar sind diese Verheißungen, die letztendlich im Neuen Testament sich alle erfüllt haben und wir gesehen haben, selbst auch die fernste Zukunft wird uns hier enthüllt in dem, was die Propheten hier sagen. Zephania 2, Vers 3, der Herr wird noch alle Götter auf der Erde vertilgen, dass ihn anbeten sollen alle Inseln der Heiden. Ja, und da war auch schon das gesamte Heidentum mit in der Planung Gottes drin. Haggai sagt, kündigt der Herr an, dass nun bald aller Heiden Trost kommen soll. Und Zacharja haben wir noch einmal ganz starke Verheißungen. 9. Kapitel, das kennen wir alle. Ja. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und dein Helfer. Wo reitet er drauf? Auf einem Esele, genau. Ja. Also, so dass man das extra sagen muss, siehe, jetzt guck doch hin. Ja, das ist doch dein Messias. Und in 12 haben wir den gesamten Bogen der Heilsgeschichte. Und wir sehen, in ganz kurzen Kapiteln ist zusammengerafft, was tausende Jahre auseinander liegt. In Zacharja 12 wird beschrieben, wie Israel, ganz Israel, unter furchtbarsten Verlusten. 2/3 des Volkes werden ausgerottet. Und der Rest wird ihren Messias Jesus Christus der dann runterkommt und sie rettet, anerkennen. Und da wird sich Israel als erstes Volk, als gesamtes Volk letztendlich bekehren zu ihrem Heiland. Und sie werden Tränen schütten über dem, was die Väter getan haben. Und auch bei Jesaja haben wir auch die 30 Silberlinge. Sind auch alle schon da, nicht? Also bis ins Kleinste ist das alles. Und Maleachi beendet dann das ganze alttestamentliche. Wer wird von Maleachi angekündigt? Wer bleibt noch übrig? Johannes der Täufer. Ja, der Größte im Alten Testament und der Kleinste doch im Neuen. Ja, das ist so. Und die wesentlichen Punkte vom Geschäft, vom Werk, werden lange, lange, lange in diesen Details, ich habe ja jetzt nur einen ganz kurzen Abriss gemacht, ja, werden angezeigt und die Erscheinung angekündigt. Und dann kommt dieser Johannes der Täufer und wir sehen es immer wieder. Wir haben die zwei Zeugen, auch hier wieder. Wieso, Fritz, haben wir alles im Neuen Testament? Du machst nur eins, ich auch. Wieso tut sich das jetzt Gott herausnehmen, zwei Testamente zu machen? Wir. Ganz einfach, es sind die zwei Zeugen. Die zwei Zeugen legen rechtsgültig fest. Vor Gott legt Gott rechtsgültig fest, wie wir gerettet und wie wir verloren gehen. Er bringt aber immer wieder auch die zwei Zeugen. Noah und Henoch. Der eine ist der Vertreter der Gnade, der andere ist der Vertreter des Gesetzes. Und dann kommt Elia und Elisa, oder ich nehme Mose und Josua. Mose ist der Vertreter des Gesetzes, Josua der Vertreter der Gnade. Er bringt ins Land hinein. Elia und Elisa. Und so sehen wir immer wieder die zwei Zeugen. Und hier ist wieder diese zwei Zeugen, Johannes der Täufer. Und wer ist der andere? Jesus Christus. Johannes ist der, der brutal draufschlägt. Ihr Otterngezücht. Katastrophe. Und dann kommt Jesus und sagt, kommt her alle zu mir. Ich will euch erquicken. Ja, das ist das Wunderbare. Und jetzt leuchtet dieser Davidstern, dieser Immanuel, und der Josef kriegt das alles mit und denkt, wow, ob es bei ihm alles so in einer halben Stunde runtergerutscht ist, das weiß ich nicht. Ja, aber er hat es dann wahrscheinlich mit Freuden gesehen. Ich werde auserwählt, dass ich der Stiefvater dieses Heilandes sein soll. Das ist eine besondere Gnade. Und wir werden bei der Maria Ähnliches finden, aber nochmal in einer ganz anderen Form. Ein zweites, Heil und Gericht. Ich habe es überschrieben, Heil und Gericht im Jungfrauensohn Immanuel. Dieses Zeichen bedeutet etwas Gutes. Wir gehen wieder nach Jesaja 7 zurück. Es ist ein Zeichen des Heiles für den Ahas. Der Prophet Ahas, der Prophet Jesaja bot dem König Ahas Gottes Hilfe an. In dieser ganzen politischen, nebulösen Situation, wem soll er sich denn jetzt anschließen? Den Zweien aus dem Norden oder dem Assyrer? Es gibt nach wie vor, ich kann machen, was ich will, Krieg. Wenn ich mit dem einen anschließe, hauen die anderen zu, schließe ich mich denen an, haut uns der Assyrer eine auf die Mütze. Und jetzt war natürlich erst einmal sein Kalkül, was mache ich? Doch das Normale, dass wir in solch problembehafteten Situationen erst einmal die Dinge durchspielen, das ist völlig klar. Und jetzt kommt dieser Prophet und spricht dieses Wort hinein an den Ahas. Fürchte dich nicht. Wir haben es heute Morgen ja gehört. Der Josef kriegt dieses Wort, fürchte dich nicht. Und jetzt kommt dieses Wort von Jesaja. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zweien rauchenden Feuerstummeln, sagt Jesaja. Und dann bietet Gott ihm zur Vergewisserung, dass er es ernst meint. ein Zeichen an. Wo haben wir denn noch Zeichen? Nicht? Josua kämpft, ganz furchtbar. Und dann ruft er zu Gott: Herr, wir sind gerade am Gewinnen. Die Sonne geht unter, halt die Sonne an. Ja, ja. Und was war? Da war der Tag nicht 24 Stunden, sondern 30 Stunden auf einmal. Haben sie gekämpft, bis der Feind geschlagen war. Ja, und bei einem anderen, da heißt es dann, du lass mal den Zeiger der Sonnenuhr ein bisschen nach hinten laufen. Ja, und Gott macht es. Da war der Tag auch wieder länger als die 24 Stunden. Und dieser Ahas, egal was, der Jesaja sagt ihm doch, ein Zeichen aus der Tiefe oder aus der Höhe, ist ja völlig egal. Irgendwas, wo man sagt, das kann gar nicht passieren. Bitt Gott doch. Oh Mann, die göttliche Gnade und Hilfe wird ihm angeboten. Und jetzt ist es ganz furchtbar zu sehen, wie der Ahas eigentlich ganz anderes im Kopf hat, als wieder zu dem Gott seiner Väter zurückzukehren. Es war ja nichts anderes als ein Hilfeschrei Gottes. Ahas, komm doch zurück. Ich bin doch der, der die Völker, das Geschick der Völker in der Hand hat. Ich bin der, der mit einem Wort alles ändern kann. Und was heißt es hier? Beschließt einen Rat, Jesaja 8, Vers 10. Und es wird nichts draus. Beredet euch. Und es besteht nicht. Denn hier ist Immanuel. Ein Kapitel weiter. Er tut noch einmal diesen Begriff hier nennen. Immanuel verbirgt sein Volk Schutz und Beistand. Christus Immanuel, das ist das Zeichen des Heiles. Christus hat durch sein Leiden, Sterben, Auferstehen den sündigen Menschen erlöst und ihm ewiges Heil erworben. Und er wird auch wiederkommen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Fest werden. Ja, und jetzt in dieser Person ruht unser Heil. Immanuel, dem Gott und Mensch, ist, er möchte Gottheit und Menschheit wieder miteinander vereinen. Gott mit uns, Gott für uns, Gott in uns. Das werden wir morgen uns anschauen. Hier ist Immanuel. Die Fülle der Gottheit ist in Christus, in diesem Immanuel, leibhaftig gegenwärtig. Und dieser Sohn der Jungfrau Immanuel, der jetzt dem Ahas angeboten wird, ist ein Zeichen zum Heil für alle, die an ihn glauben. Er wird aber für alle, die nicht an ihn glauben, zum Fall, zum Gericht. Hier heißt es ganz deutlich, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir haben hier ganz deutlich, das ist nicht so, die Dame jetzt am Samstag in Kalf, nicht, ja, das gilt für Sie, das gilt für Sie, das ist schön für Sie, klasse. Aber ich habe was ganz anderes. Sie hat gar nicht verstanden, Christus ist letztendlich für alle verbindlich, ob sie es wollen oder nicht. Der Tod Jesu als dieses Zeichen des Heiles ist von Gott für die ganze Welt, nicht nur für ein paar überspannte und besonders fromme gekommen, sondern für alle, entweder zum Gericht oder zur Rettung. Es gibt hier nichts dazwischen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und dieser gute Ahas, er war verstrickt in okkulte Dinge, hat seine Kinder wohl auch dem Moloch geopfert und er hat ganz andere Sachen im Kopf gehabt und für ihn wurde es letztendlich das Wort des Gerichtes. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Es muss auffallen, dass die Verheißung des Immanuel dem Ahas gegeben wurde als ein Zeichen, dass der Herr dass er ihn herausretten wollte aus der Not. Pekach, der König von Israel, Rezin von Syrien, die zwei haben den Ahas das Fürchten gelehrt. Das soll man gar nicht irgendwie runterspielen. Es war so. Und jetzt darf er sich ein Zeichen ausbitten. Egal was es ist. Warum gibt ihm Gott das? Nun ganz einfach, er möchte diesen Ahas wieder gewinnen. Er möchte ihm den Glauben stärken, der nur noch so ganz ein bisschen mini auf Sparflamme war. Deswegen sagt er, du, hinter dieses Zeichen, was du jetzt kriegst, kannst du nicht mehr zurück. Das soll für dich ein Point of No Return sein, ein Denkstein, bei dem du immer wieder zurückschauen kannst und sagen kannst, dort hat Gott hindurchgeholfen. Dann wird er auch in der Zukunft hindurchhelfen. Und jetzt hat dieser Ahas leider diese Glaubensstärkung in seiner Verblendung und in seinem Unglauben ausgeschlagen. Ahas war weit weg von Gott. Aber wir merken, Gott hat ganz lange Arme gehabt um ihn herum und wollte ihn wieder heranziehen. Und er rutscht trotzdem durch. Er wollte von Gottes Wundern nichts wissen. Er hat sein Herz und damit auch seinen Glauben verhärtet und wohlfallen gelassen. Der König Ahas hört nicht auf das Wort des Propheten, wie er ihm das anbietet. Und er sagt so ganz fromm, es klingt ja richtig demütig, oh, ich will nichts fordern, nein, nein, dass ich ihn nicht erzürne. Ja, das ist eigentlich eine schnöde Verachtung Gottes. Wenn Gott ihm hier solch einen roten Glaubensversuchsteppich ausrollt und dieser Ahas dann sagt, nein, nein, ich möchte den Herrn nicht versuchen. Er verhärtet sich hier in dem Moment gegenüber dem, was Gott ihm an Glaubenshilfen geben möchte. Er verhärtet sich im Unglauben. Und ich glaube, es war einer, der John Whitefield sagt, die allerschlimmste Sünde ist nicht sexuelles Vergehen. Oder dies oder jenes, wo man dumme Dinge gemacht hat, sondern ist der Unglaube. Da sagt man nämlich ganz deutlich, ja, das, was Gott sagt, das stimmt gar nicht. Man macht Gott zum Lügner und da ist auch für Gott, der die Leute ja auch nicht jetzt, wie soll ich sagen, mit der Brechstange umbiegt, denke ich, keine Möglichkeit mehr. Wer Gott zum Lügner abstempelt, ja, was soll dann noch sein? Und dann, ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Ist zu wenig, dass ihr Leute beleidigt, müsst ihr auch, das sagt der Jesaja dann noch so, müsst ihr auch meinen Gott beleidigen. Und jetzt, in dem Moment, wird dieses Zeichen des Heiles zu einem Zeichen des Gerichtes für das verstockte und ungläubige Volk. Und wir sehen es, die Oberen haben immer Strahlkraft nach unten hin. Hätte der die Ahas sich gebeugt und gesagt, jawohl, das will ich, dann wäre das gesamte Volk wie so ein Sog mit reingezogen. Und jetzt sehen wir diese Gottlosigkeit dieses Königs, fromm verbrämt, ja, und die das Ergebnis war, das Land wird verheert und verwüstet und sie müssen nachher Milch und Honig essen. Das ist auch vorausgesagt. Die Strafe des Unglaubens, das ist es. Diese böse, ungläubige Art ist noch nie ausrottbar gewesen. Wir sehen es immer wieder, ja, wenn wir mit Nachbarn oder wem auch immer reden. Es gibt Leute, die sich ein bisschen so nonchalant geben und sagen, naja, prima, haben wir schön miteinander geredet. Dann gibt es welche, die offen sagen, du, das brauche ich gar nicht. Und andere sagen dann wieder, ah, wir wollen es uns nochmal überlegen. Ja, ich habe in den seltensten Fällen jemanden gehabt, der gesagt hätte, ja, du, genau das ist das, was ich brauche. Aber es ist oft ein langer Weg. Bei mir hat es 24, 25 Jahre gedauert, bis ich es kapiert hatte, ja, wo Gott dann richtig hingelangt hatte. Die meisten Menschen wollen von dem Gott, der im Fleisch letztendlich gekommen ist, nichts wissen. Das müssen wir einfach auch so akzeptieren. Wir leben in einer dunklen, gefallenen Welt. Und je reicher auch unsere Nation und die Nationen sind, desto weniger wollen sie sich demütigen. wollen letztendlich auch eingestehen, dass sie verirrt sind und Sünder sind. Nicht? Schunkeln können wir alle schön, nicht? Ja, wir sind alle kleine Sünderlein. Aber so wirklich, ja, ich bin ein Sünder. Meine Gedanken, meine Werke, mein Nichtgetanes klagen mich ewig an. Und sie bleiben nicht irgendwie im Niemandsland, so dass man sagen könnte, oh ja, es wird schon noch. Sondern sie bleiben unter dem Zorn und sind Zornkinder. Kinder des Zornes, der ewigen Verdammnis. Und da können wir immer wieder nur bitten, Herr, öffne du uns die Herzensaugen. Wir sind auch manchmal blind für Dinge, die Gott uns zeigen möchte, die er uns anvertrauen möchte, Wege, für die er schon lange uns vorbereitet hat und wo wir dann immer wieder auch so ein bisschen seltsam tun. Ja, aber dass wir dieses Wort einfach immer wieder bitten, Herr, öffne mir das Herz, dass ich dein Wort richtig verstehe, dass ich deinen Willen richtig verstehe, dass ich deine Wege richtig verstehe und deinem Willen nicht sperrig mich gegenüber gestalte. Ja, das ist Immanuel, das Zeichen des Heiles für uns. Das ist doch wunderbar. Und dieses Zeichen wollen wir morgen noch einmal richtig nach dem Hebräischen uns anschauen. Gott mit uns, Gott in uns, Gott für uns. Amen.
Amen.